Ich mache heute nochmal weiter mit unserem Thema, mit der Herrlichkeit des neuen Bundes, als fundamental wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt euch die Lehren vom letzten Mal nochmal nachgehört aus dem YouTube oder aus der Homepage, weil wenn es bloß ein Kopfwissen ist, wird es nicht so viel bringen. Wenn es aber eben ins Herz geht, wird es sehr viel bringen. Und unser Hauskreis ist ja jetzt online und er dient dazu, dass ihr alle und alle, die das hören, dass sie mit dieser Lehre ermutigt werden, dass Glaube entsteht im Herzen, dass der Glaube aufgebaut wird durch die Wahrheiten aus Gottes Wort. Auch wenn es oft eine Erinnerung bloß ist und man sagt, ja, habe ich schon 100-mal gehört, unterschätzt es nicht. 100-mal hören ist noch nicht so gut wie 200-mal hören. Richtig wichtig und gut ist es, wenn es sitzt. Wenn es in deinem Unterbewusstsein, in deiner tiefen Seele fix wird, automatisch abrufbar ist, dann hast du es geschnallt. Und das ist so wichtig. Vor allem dann, wenn es zwickt, dann muss abrufbar sein. So, also, ihr wisst alle, Jesus feierte mit seinen 12 Jüngern das letzte Abendmahl und da hat er ihnen offenbart, was in den nächsten Tagen geschehen wird. Ich lese mal aus Lukas 22, Vers 19 und 20. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und das ist eine Aussage. Dieser Kelch ist der neue Bund in seinem Blut. Die Jünger konnten es nicht verstehen. Die haben halt dieses Pascha-Mahl gefeiert und wie eigentlich jedes Jahr. Und plötzlich macht Jesus da sowas, macht seine Aussage. Es war für sie nicht greifbar. Erst später konnten sie es verstehen. Aber Jesus sagte ihnen, dass sein Leib und sein Blut geopfert wird, dass er es opfert und damit ein neuer Bund eingeführt wird. Er hat damit einen neuen Bund eingeführt und den alten Bund, der nur ein Bild, ein Schattenbild, sagt die Bibel, auf diesen neuen war, damit erfüllt ist und beendet ist. Die haben es nicht kapiert. Sie haben wahrscheinlich alle am Kopf um ein riesen Fragezeichen. Aber schon am nächsten Tag, als er am Kreuz hing, war es ihnen ein bisschen klarer wahrscheinlich. Und am Kreuz sagte Jesus, es ist vollbracht. Wichtige Aussage, es ist vollbracht. Das ist nicht bloß einfach, dass er auch was gesagt hat, weil er schon mehr tot wie lebendig war. Nein, er wusste genau, er war auf einem klaren Verstand, er wusste genau, was er tat, was geschehen ist und was vollbracht ist. Also es ist vollbracht. Es steht in Johannes 19,30 klipp und klar. Das Gotteslamm wurde geschlachtet. Das Gotteslamm nennt man deshalb, weil das Opfer von Gott gekommen ist. Nicht der Mensch hat irgendein Tier geschlachtet, sondern Gott selbst hat ein Lamm, seinen eigenen Sohn, geopfert. Und es war diese perfekte Opfergabe und sie war jetzt gebracht. Und darum sagte Jesus, es ist vollbracht. Das Opferblut für die Sünden wurde vergossen. Der neue Bund ist praktisch in Kraft gesetzt worden. Aber es war noch nicht fertig. Also das vollbracht schon, aber es ging noch weiter. Diese ganze Opferzeremonie war noch nicht abgeschlossen. Das können wir sehen in den Bildern des Alten Testaments. Da hat der Hohepriester auch dieses Opferblut, das sie vorher von dem Tier genommen haben, ins Allerheiligste hineingebracht und hat dort alle Gerätschaften damit besprengt. Das war das Bild und Jesus war das Echte. Und Jesus fuhr dann in den Himmel auf, in das wahrhaftige Allerheiligste und brachte dort das Blutopfer dar. Sein eigenes, sein heiliges, sein sündloses Blut. Und wir müssen wissen, es braucht nichts mehr geopfert zu werden. Er hat es geopfert, es ist vorbei. Also wenn in Kirchen Opferungen gemacht werden, ist es daneben vorbei, weil das Opfer ein für alle Mal gebracht wurde, das echte Opfer. Und wir haben es letztes Mal auch gehört, für Gott war das ein duftender Wohlgeruch. Steht im Epheser 5,2, dass er sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Für uns menschlichen Sinn und Verstand ein bisschen unvorstellbar. Wie kann sowas ein duftender Wohlgeruch sein? Aber ich glaube, die Liebe Gottes zu uns Menschen machte diesen Wohlgeruch aus. Weil Gott wusste, durch dieses Blutopfer sind die Menschen wieder von der Sünde reingewaschen. Und sie können jederzeit wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist ja das, was Gott will. Darum hat er den Menschen gemacht, dass er jemanden hat, mit dem er Gemeinschaft hat. Er hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Und Gott hatte mit dem Mensch Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist durch die Sünde getrennt und getrübt worden. Und durch das Aufheben der Sünde, durch das perfekte Blutopfer von Jesus, ist jederzeit wieder Gemeinschaft mit Gott möglich. Und Gott sehnt sich so sehr nach seinen Kindern. Nur die Menschen wissen es nicht, weil ihnen ein falsches, ein total verwässertes, verdrehtes Evangelium gepredigt wurde, das eigentlich nicht wert ist, Evangelium genannt zu werden. Also dieses wahre Evangelium, das uns die Bibel vermittelt, das man aus diesen Geschehnissen und aus den Briefen des Paulus vor allem auch rauslesen kann, das ist eine ganz andere Sache. Das ist eine wirklich gute Nachricht, das ist eine sehr gute Nachricht. Es vermittelt uns die Gnade und die Liebe Gottes zu uns. Und in dem Moment, ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, als das Opfer im Himmel gebracht wurde, dieses Blut, und es angenommen wurde und ein Ja und ein Amen dazu gesprochen wurde, da ist erst so richtig die Post abgegangen. Das ist ein Ja und ein Amen für jede Verheißung, die es in der Bibel zu finden gibt, die Gott ausgesprochen hat. Da ist ein Ja und ein Amen gesprochen worden. Und es sind uns Herrlichkeiten versprochen worden. Herrlichkeiten danach, sagt 1. Petrus 1,11. Und es sind uns nicht bloß versprochen und ja, jetzt halten wir es nicht, sondern die Herrlichkeiten gehören den Glaubenden. Die Herrlichkeiten danach bedeutet, nachdem das Opfer gebracht wurde, nachdem die Sünde erledigt war. Danach sind uns Herrlichkeiten verheißen, versprochen und sind auch eigentlich für uns da. Also, das Opfer wurde in den Himmel gebracht, es wurde geprüft, es wurde als perfekt, als vollkommen, als hundertprozentig passend befunden. Und damit ist alles abgelöst. Es ist bezahlt, für immer erledigt. Und wenn du das anfängst zu glauben, ich glaube, das ist der allerbeste Lobpreis, den es gibt. Das ist besser als all die schönsten Lieder. Wenn du das annimmst und auf den Punkt kommst, dieses Opfer, dieses Fleisch- und Blutopfer Jesu ist angenommen worden, es ist für mich gebracht worden, dann ist es etwas, was Gott unwahrscheinlich freut und ehrt vor allen Dingen auch. Also, durch ihn ist ein Ja und ein Amen für alle Verheißungen geschehen. 2. Korinther 1,20 war das oder ist das zum Nachlesen. Das heißt, es können sich jetzt all die tollen Verheißungen oder Versprechen Gottes an sein Volk erfüllen. Und wenn du zu seinem Volk gehörst, durch Glauben, dann kann sich jede Verheißung, die in der Bibel steht, in deinem Leben auch erfüllen. Das ist doch eine gute Nachricht. Die blockierende Sünde ist nämlich beseitigt. Es gibt keinen Grund mehr, warum Gott sagen müsste, ja, für dich mache ich doch jetzt nichts, bei dir geht es nicht. Nein, es ist bereits ein Ja und ein Amen zu dir und zu all den Verheißungen, die dir gehören, gesprochen. Also weißt du, es ist zu dir ein Ja und Amen gesprochen. Nicht bloß so allgemein. Es ist zu dir ein Ja und ein Amen gesprochen worden, um dir den Segen und die ganzen Verheißungen auch zukommen zu lassen. Wichtig zu wissen, damit dein Glaube was hat, wo er sich einhaken kann und wo sich das verbinden kann und wo Kraft dann freigesetzt wird. Denn das Wort Gottes muss sich unbedingt mit dem Glauben in deinem Herzen verbinden, sonst kann es keine Frucht bringen. Das ist eben der Kampf, um den es jetzt momentan geht. Dann waren wir aber noch nicht fertig mit diesem ganzen Erlösungswerk. Wenn wir die Bibel ein bisschen studieren, stellen wir fest, dass noch was notwendig war oder nach diesem Blutbringen, dass noch was geschehen ist. Und zwar die Inthronisierung Jesu. Das heißt es im Epheser 1,20 bis 23, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Gott hat Jesus, nachdem er dieses Opfer gebracht hat, zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Er wurde inthronisiert, da war ein Thron, der war leer gestanden. Das ist der Thron, der eigentlich für den Menschen, für Adam zur Verfügung war. Adam durfte ja nicht mehr. Durch den Sündenfall kam ein zweiter Adam oder der letzte Adam, Jesus. Und er durfte rechtmäßig auf diesen Thron Platz nehmen, weil er nicht bloß Gott war, sondern auch Mensch. Und weil er dieses Blutopfer, dieses Fleisch- und Blutopfer gebracht hat. Und dieser Thron, diese Position ist über jede Gewalt, jede Macht und jede Kraft und jede Herrschaft und über jeden Namen, der in diesem Zeitalter und auch in nachfolgenden Zeitaltern genannt werden wird. Also das musst du wissen, es gibt nichts, wo die Autorität von diesem Thron aus plötzlich sagen müsste, oh, jetzt weiß ich nicht weiter, ich kann es auch nicht ändern. Also diese Macht ist die höchste, die es überhaupt gibt. Und alles ist seinen Füßen unterworfen und Jesus ist Haupt über alles der Gemeinde. Das steht hier im Epheser Kapitel 1, 20 bis 23. Und denken wir ein bisschen nach darüber. Das soll man ja tun, da wir über die Dinge nachdenken. Also er ist nicht bloß knapp darüber gesetzt, sondern hoch und weit über jede Gewalt und Macht und Kraft. Und das für alle Zeit, nicht bloß für 5 Minuten, sondern für alle Zeit hat Jesus diese Position eingenommen. Und das ist für uns wichtig, weil wir als Gemeinde Jesu, wir sind sein Leib. Und weil wir sein Leib sind, gehört uns auch diese Autoritätsposition des Thrones. Wir wurden mit ihm auf diesen Thron gesetzt, faktisch. Ja, nicht körperlich, körperlich sind wir hier auf der Erde, aber von Autorität her, von der Stellung her, sitzen wir mit Jesus auf dem Thron in der Himmelswelt. Beweis Epheser 2, 6 bis 7. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist eine feine Sache. Wir sitzen praktisch da oben, wir haben dieselbe Position, die Jesus hat, weil das Haupt und der Leib ja zusammengehören. Und das ist ganz wichtig für uns zu wissen, damit nicht der Teufel uns auf unseren Kopf herumschwirrt und uns unter seinen Füßen hat, sondern es ist umgekehrt. Die Mächte und Gewalten sind unter unseren Füßen, sondern unter unserer Autorität. Weil wir mit Jesus diese Position innehaben. Also wir sitzen faktisch mit Jesus auf dem höchsten Thron und es ist nicht bloß jetzt, ja, Info, dass wir was zum Vergessen haben. Das ist eine ganz besondere Sache. Denken wir darüber nach, wer und was du in Christus bist und welche Position du hast. Das ist ja ganz anders, wie du das vielleicht jetzt in deinem Leben vor Augen hast. Drum sage ich immer wieder, wiederhören, wieder darüber nachdenken, bis uns das klar wird, weil im Herzen steckt bei den meisten da drin, ja, wäre ja schön, aber. Das Aber muss rausgewaschen werden. Mit einem Jawohl muss es ersetzt werden. Und der Thron bedeutet nicht bloß Autorität und Regierungsgewalt, was zwar natürlich schon sehr wichtig ist. Ein Thron bedeutet auch Herrlichkeit und Ehre. Und wenn wir mit ihm auf dem Thron sitzen, dann haben wir auch ein Stück Herrlichkeit und ein Stück Ehre, weil wir in Christus Jesus sind. Wir sind nicht nur schwache Menschen, sondern wir sind Kinder Gottes. Du bist nicht irgendein armer Schlucker, armer Sünder, der heute halt gerade mal vielleicht den Himmel schafft. Du bist in Christus Jesus mit auferweckt und sitzt mit ihm faktisch an diesem Ort, dieser Position der Autorität und der Herrlichkeit. Und da schreibt der Paulus weiter im Epheser 2,6, das war das, er hat es mitsitzen lassen, und im Vers 7, sagt er auch noch einen Grund, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Boah. Den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte soll an uns erwiesen werden, weil wir in Christus Jesus sind. Das sind Wahrheiten, richtig gute Wahrheiten, das sind gute Nachrichten. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Plan. Und er sagt hier von kommenden Zeitaltern. Ja, und jetzt nicht denken, ja, irgendwann kommen, aber du musst genauer hinschauen, da heißt es hier kommenden Zeitaltern, das ist Mehrzahl. Also das heißt, es gibt nicht bloß ein neues Zeitalter, sondern es gibt scheinbar noch mehrere Zeitalter. Und wenn er hier schreibt, zu der damaligen Zeit, vom kommenden Zeitalter, meint er nachfolgende Zeitalter, von der Kreuzigung bis zu seiner Inthronisierung. Ab da gibt es nachfolgende Zeitalter. Und jetzt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, sind wir in einem nachfolgenden Zeitalter, im Zeitalter des neuen Bundes, im Zeitalter der Gemeinde wird es genannt, im Zeitalter des Heiligen Geistes würde ich am liebsten nennen. Weil ohne den Heiligen Geist gäbe es auch keine Gemeinde, glaube ich. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass die Gemeinde Christi ohne den Heiligen Geist Bestand hätte haben können. Also, Jesus wurde auf dem Thron inthronisiert und wir mit ihm. Fakt. Dann kommt noch ein nächster Schritt. Ich habe es gerade schon angerissen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch. Auf die ganze natürliche Ebene, auf alle Menschen. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Nicht nur auf die Juden. Die waren der Meinung, ja, der Heilige Geist kommt ja nur auf die Juden, weil die Juden sind ja das auserwählte Volk. Und sie waren ganz erstaunt, dass auch plötzlich die Leute aus den Nationen den Heiligen Geist empfangen haben. Also das war für die Juden schon ein bisschen ein Schockerlebnis. Aber sie haben es dann schon kapiert. Der Heilige Geist ist da und Gott will alle Menschen zum Glauben bringen und mit Heiligen Geist erfüllen. Es ist nur eine Sache, die nicht glauben, werden auch den Heiligen Geist nicht empfangen. Sie werden ihn nicht kennen, sie werden ihn nicht sehen. Aber die, die an Jesus glauben, die von Neuem geboren wurden, können zu jeder Zeit den Heiligen Geist auch empfangen, wenn sie den Glauben dafür aufbringen. Apostelgeschichte 2,33 gibt es einen Vers aus einer Predigt, ich glaube, das war der Petrus damals. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also, er wurde durch die Rechte Gottes erhöht und dann hat er die Verheißung, den Heiligen Geist, ausgegossen. Und die haben da damals so gestaunt, was jetzt passiert. Ja, diese Feuerzungen kamen, der Wind hat durch den Obersaal gebraust, obwohl alles zu war. Die Leute haben plötzlich in neuen Sprachen geredet, die anderen haben es in den eigenen Dialekten verstanden. Also da war schon richtig dicke was los. Also dass die erstaunt waren und ein bisschen verwirrt waren, das wundert mich nicht. Aber da ist losgegangen mit den Herrlichkeiten, die bezeugt sind, die nach dieser ganzen Kreuzigung, Auferstehung und dem ganzen Drumherum verheißen wurden. Da heißt es ja im 1. Petrus 1,11, die alten Propheten forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als die Leiden, die auf Christus kommen sollte und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Hier ist schwarz auf weiß, er bezeugte damals schon, dass dann Herrlichkeiten geschehen werden, dass herrliche Dinge geschehen werden, dass der Geist der Herrlichkeit auf die Erde kommen würde. Die Propheten hatten das schon empfangen, aber sie haben geforscht, wann wird denn das soweit? Ja? Also die waren nicht besser wie wir. Heute forscht man auch immer, wann wird das sein, wann Jesus wiederkommt. Ja, man weiß, dass Jesus wiederkommt, aber ja, die haben es auch nicht ganz genau gewusst, wann Jesus kommt oder wann das sein wird. Und sie haben halt da geforscht. Obwohl einige es ja wussten. Ja, die Prophetin Hanna und Simeon, die hatten vom Heiligen Geist schon das Zeugnis bekommen, dass sie diesen Messias, diesen Jesus noch sehen werden. Und sie haben ihn als kleines Kind schon noch sehen dürfen. Also der Heilige Geist gibt dann schon den einen oder anderen genauere Angabe, sehen wir darin gehend. Also, die Ausgießung des Heiligen Geistes, da kam Gottes Herrlichkeit auf die Erde. Man kann auch sagen, der Himmel ist auf die Erde gekommen durch den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist auch der ganze Segen. Und wenn die Gläubigen den Heiligen Geist empfangen, dann werden sie auch seine Wirkungen empfangen und erfahren. Weil es gibt, ja, ich weiß nicht, ob es Christen sind, es gibt zumindest christliche Leute, die behaupten, selbstverständlich haben wir alle den Heiligen Geist, weil wir sind ja gefirmt worden. Aber wenn du den Heiligen Geist nicht erlebst und wenn er sich nicht zeigt und ausdrückt, dann bezweifle ich das einfach. Zumindest muss jemand in neuen Sprachen reden können, als Beweis, dass er den Heiligen Geist empfangen hat. Und der Heilige Geist ist laut 1. Petrus 4,14 der Geist der Herrlichkeit. Petrus schreibt, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Also man kann den Heiligen Geist nicht von der Herrlichkeit trennen, denn er ist die Herrlichkeit Gottes. Was soll er auch sonst sein? Er kann ja bloß herrlich sein, wenn er ist ja Gott selber und er kam aus dem Himmel. Der ganze Himmel ist voller Herrlichkeit. Er ist unterm Strich Gott selbst und das Höchste ist, dieser Heilige Geist ist in dir. Er ist hineingekommen in deinen Inneren, in deinen Geist. Und er ist auch auf dir, wenn er dich für eine bestimmte Sache speziell salbt. Der Heilige Geist ist da. Und weil der Heilige Geist ein Geist der Herrlichkeit ist, so kannst du auch Folge schließen, der neue Bund ist ein Bund der Herrlichkeit. So wie Jesus schon sagte, wie wir beten sollen, so wie im Himmel auf Erden. Und der Himmel ist halt einfach mal voller Herrlichkeit. Der Himmel ist nicht irgendwie mit zerrissenen Lumpen. Nein, im Himmel ist Herrlichkeit von A bis Z. Sogar die Straßen sind aus Gold, heißt es. Und einen kleinen Beweis dazu gibt es auch aus der Schrift, Apostelgeschichte 7, 55. Da geht es um einen Stephanus. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten stehen. Also der Stephanus sah schon den Himmel geöffnet und er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Er sah, dass im Himmel die Herrlichkeit ist und dass Jesus zur Rechten des Gottes steht. Also Jesus ist manchmal sitzt er, manchmal steht er. Also er sitzt nicht nur, er steht auch auf bei besonderen Anlässen. Und er ist für uns und er ist auch schon manchmal wieder auf die Erde gekommen im Geist. Sehen wir, als der Paulus die Christen verfolgte und wie Jesus ihm begegnete auf dem Weg nach Damaskus. Er konnte zwar die Herrlichkeit des Herrn sehen, das Licht und seine Stimme hören, aber nicht die Person. Also Jesus ist immer noch am Wirken. Und jetzt leben wir in diesem Zeitalter des neuen Bundes, im Zeitalter der Herrlichkeit des Geistes. Die Christen sind alle ein bisschen so, naja, haben wir den neuen Bund, ist schon recht. Nein, wenn es bloß recht ist, ist es zu wenig. Wir leben im Zeitalter der Herrlichkeit des neuen Bundes. Und das beweist uns auch die Schrift in Haggai 2,9. Dort ist verheißen, dass die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses größer sein wird als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und das frühere, das war der Tempel aus Stein. Und jetzt sind wir der leibliche Tempel, der Leib Christi ist jetzt der Tempel, das Haus des Herrn. Und diese Herrlichkeit in diesem Tempel, in diesem Leib Christi, ist größer als die damals in dem Haus als Stein im Tempel in Jerusalem. Zumindest soll sie größer sein. So stellt sich das der Herr vor. Also wir sollen mit größerer Herrlichkeit erfüllt sein, als damals im Tempel war. Und das ist okay und das ist richtig und danach sollen wir uns ausstrecken. Und wir sollen natürlich auch die Dinge aus unserem Leben verbannen, die diese Herrlichkeit blockiert, bremst. In der Regel sind es einfach dicke Lügen und einfach Dinge, die uns so, naja, lau gemacht haben. Da wäre die Herrlichkeit eigentlich da, aber sie kann sich einfach nicht offenbaren, weil dementsprechender intensiver Glaube nicht vorhanden ist. Du kannst einmal eine Bibel-App nehmen oder eine gute Konkordanz und das Wort Herrlichkeit suchen oder eingeben. Und wenn du da mal durchgehst, dann wirst du wahrscheinlich aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Erstens, wie oft die Herrlichkeit vorkommt und was mit der Herrlichkeit immer in Verbindung war. Also machen wir mal extra Lehre über die Herrlichkeit Gottes. Es ist wert, es ist richtig spannend. Jetzt fasse ich einmal da noch mal kurz zusammen, bevor wir mal weiter tun. Also das Blut wurde vergossen. Das Fleisch wurde geopfert von Jesus. Und es wurde in das himmlische Allerheiligste gebracht, es wurde dargebracht, es wurde von Gott angenommen, es war perfekt, er hat ein Ja und Amen gesprochen, es ist okay und dieses Ja und Amen ist gültig für alle Verheißungen, weil eben dieses perfekte Opfer dargebracht wurde, weil eben die Sünde damit beseitigt wurde. Jesus war das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, so hat Johannes der Täufer ausgedrückt und das heißt damit geschehen. Dann wurde Jesus auf höchsten Thron entthronisiert und dann noch wurde der Heilige Geist, der Geist der Herrlichkeit, ausgegossen auf alle Menschen. Das ist das ganze Erlösungswerk in einem Ding zusammengefasst. So, und jetzt geht's weiter. Das heißt ja dann nicht einfach, ja, es ist passiert und jetzt machen wir das Buch zu, jetzt klappt man die Schublade zu. Nein, es hat ja Sinn. Jetzt hat er und jetzt will er und jetzt wird er noch viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führen, sagt uns Hebräer 2,10. Lese ich mal kurz. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen er alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Also er hat viele Söhne zur Herrlichkeit geführt und damit hat er auch noch nicht aufgehört. Der Schlusspunkt, der Schlussgong ist noch nicht ertönt, die Posaune ist noch nicht ertönt, also er ist immer noch dabei, viele Söhne und auch Töchter natürlich zur Herrlichkeit zu führen. Das heißt, Menschen werden sich zu Jesus bekehren, es wird ihnen vergeben werden, sie werden gereinigt, geheiligt, gerechtfertigt und andere wiederum, die das alles schon sind, aber durch religiöse Lügen verstrickt sind im Gesetz und in verschiedenen Lehrmeinungen, die wird er herausführen durch den Geist und in die Freiheit des neuen Bundes führen und damit auch in die Herrlichkeit des neuen Bundes führen. Damit zumindest ist das, was der Herr tun will. Also nimm es an für dich. Nimm dieses Opfer, wie ich es gerade so alles gesagt habe, dass das für dich geschehen ist. Nimm das an, ohne zu zweifeln. Und wenn du es nicht ganz akzeptieren kannst, wenn du sagst, ja, ob das so ist, dann bete zumindest, dass der Heilige Geist dir darüber Offenbarung gibt und Freisetzung seiner Herrlichkeit, dass du sie erkennst, dass du sie erlebst, dass du sie spürst und vor allem da, wo du sie brauchst. Du musst sehen, dass dort im Himmel dieses Opfer gebracht wurde, genau für diese Dinge, für die du es brauchst. Nicht bloß so allgemein, es hat einfach geschehen, okay, ist auch richtig. Aber wenn du ein ganz spezielles Problem hast, dann musst du dir das vorstellen können oder auch sehen können, das Opfer ist genau für diese meine Sache, für meinen Problemfall ist es gebracht. Für diese Sünde ist es gebracht, für diese Krankheit ist es gebracht, für diesen Notstand ist es gebracht. Und für alle Verheißungen ist damit ein Ja und es gibt für alles, was du brauchst, eine Verheißung. Und wenn du eine Verheißung gefunden hast, weil du gesucht hast, weil du erbeten hast, dann stell du das drüber. Jetzt ist für diese Verheißung auch ein Ja geschehen. Gott hält die Verheißung nicht zurück, weil irgend sonst was. Ein Ja ist ein Ja und er will sie dir geben. Das muss in dein Herz geschrieben werden, unbedingt. Es ist für alles geschehen. Es gibt schlechte Dinge, die von Christen als normal angesehen werden, weil sie noch nichts anderes, nichts Besseres kennengelernt haben. Und werden dann schlechte Dinge so akzeptiert, ja, müssen wir halt damit leben, ist halt auf dieser Welt so. Aber das ist nicht der Level von dem, was der Heilige Geist will. Der Level ist der himmlische. Und darum dürfen wir immer wieder eins draufsetzen, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, sag niemals, ja, jetzt haben wir alles, jetzt wissen wir alles. Ich habe das einmal erlebt, ein Pastor hat mir das einmal gesagt, ja, wir wissen ja schon alles, wir brauchen ja nichts mehr Neues, jetzt muss halt das noch alles umgesetzt werden. Nein, es gibt noch viel mehr. Und das, was wir heute wissen, wenn wir vorwärts gehen, werden wir nächstes Jahr sagen können, ja, das war richtig, aber jetzt wissen wir schon wieder mehr. Wir haben schon wieder mehr Offenbarungen. Der Heilige Geist, heißt es, ist gekommen, um uns alle Wahrheit zu leiten. Der Paulus sagte, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Aber stimmt jetzt. Das war Stückwerk, aber man bleibt nicht beim Stückwerk hängen und sagen, ja, haben wir halt das Problem, dass wir nicht mehr wissen. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns in alle Wahrheit zu führen und vor allem über diese Wahrheiten, was da am Kreuz und nachfolgend passiert ist und was uns als Erbe gehört und was wir für eine Position in Christus haben. Die Dinge will uns der Heilige Geist offenbaren und uns in alle Wahrheiten führen. Warum? Weil das für uns gut ist, weil das uns den Segen in unser Leben hineinfließen lässt. Und dann gehe ich jetzt mal ein paar Punkte durch, was uns dieser neue Bund der Herrlichkeit schon gebracht hat. Und das allererste und wichtigste eben ist die Vergebung aller Sünden, die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus. Ohne Gesetz, ohne irgendwelche Bedingungen und so weiter. Es ist eine herrliche Sache, das ist nicht bloß einfach, na ja gut, ist schon recht. Es ist eine wunderbare Sache, das ist eigentlich schon das Allerwichtigste. Also stell dir vor, du wirst geheilt, ja, ist super. Aber wenn dir deine Sünden nicht vergeben sind, gehst du geheilt in die Hölle. Also ist es wichtig, dass dir deine Sünden vergeben sind und dass du vor Gott durch den Glauben vollkommen gerechtfertigt bist durch dieses eine Blutopfer. Du bist praktisch angenommen worden von Gott, du bist versöhnt mit Gott, sagt uns die Bibel. Deine Liebe ist gekommen und hat dich erlöst. Seine Gnade ist dir geschenkt worden, ohne Bedingungen. Und ich würde sagen, es ist eine absolut herrliche Sache. Das Weitere ist eben, wie ich schon sagte, Heilung für unsere Leiber und für unsere Seelen. Das ist auch eine herrliche Sache des neuen Bundes, das uns verheißen ist und das uns zugesagt ist, für das ein Ja und ein Amen gegeben ist. Und wir können Heilungen und Freisetzung empfangen, umso mehr wir das sehen können, dass da das Opfer ausreichend war, vollkommen war und ein Ja und Amen dafür geschehen ist. Das heißt, ein bedingungsloses Ja und Amen. Weil die Bedingungen hat auch Jesus erfüllt mit diesem Opfer, mit diesem Blut. Die nächste Sache ist, dass er uns die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt hat. Einen wunderbaren, allmächtigen Helfer und Beistand hat der Herr uns geschenkt. Also der Heilige Geist ist nicht gekommen mit dem Stock in der Hand, um uns auf die Finger zu hauen, wenn wir irgendwas falsch machen. So etwas steht nicht in der Bibel, aber das meinen manche. Oh, Sünden überführen tut der Heilige Geist. Habe ich was falsch gemacht, kriege ich eine aufs Haupt. Nein, das ist nicht so. Er überführt die Welt von der Sünde, dass sie nicht glauben. Ja? Und uns verändert er vom Herzen her, dass wir das Böse nicht mehr tun wollen. Und von innen heraus, das ist der Sinn und Zweck, was der Heilige Geist tut. Und nicht auf Finger hauen oder eine auf den Deckel zu geben. Er erzieht und er lehrt uns wie ein wunderbarer Vater und wie ein wunderbarer Lehrer es einfach tut. Und er ist sehr geduldig mit uns. Er ist viel geduldiger als wir selber und er ist viel liebender als wir selber. Das müssen wir wissen. Und wenn du schon selber ein liebender Mensch bist, wie viel mehr er. Und dieser Heilige Geist hat Gaben mitgebracht, er hat Wirkungen mitgebracht, Heilungsgaben, Wunderkräfte, Offenbarungsgaben. Kannst du im 1. Korinther Kapitel 12 nachlesen. Und da ist auch so, dass die Christen mit einem Vers, der verdreht verstanden wurde, bestohlen, beraubt wurden, weil es doch heißt, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Und ja, und wenn er nicht will, dann tut er halt nichts. Und das ist genau das wird dann immer gelehrt als Ausrede, wenn nichts passiert oder wenn er nicht wirkt. Obwohl die Gründe ganz woanders liegen. Das verwässerte, verfälschte Evangelium, nicht das Evangelium der Gnade, sondern der Sünde und des Gesetzes, das ist das, was eigentlich den Heiligen Geist betrübt und damit blockiert. Dann hat uns Gott im Neuen Bund auch noch Dienstgaben geschenkt. Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten und auch noch Diakone, Hilfsdienste dazu. Und die hat er uns deshalb gegeben, steht Epheser 4,11, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also diesen fünffältigen Dienst, wie man so schön nennt, ist dafür da, dass die Heiligen ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes. Man braucht eine Lehre, weil sonst weiß man einfach nichts. Man braucht einen Evangelisten, der die Fische fängt, sage ich jetzt einmal, ne? Der die Leute, die Sünder zum Herrn ruft, zur Umkehr, zur Buße, zu Jesus hin, zur Bekehrung. Man braucht Propheten, man braucht die Dienste, damit die Leute fähig gemacht werden, selber auch wieder einen Dienst in der Gemeinde oder im Reich Gottes zu tun. Und vor allem einfach zur Erbauung des Leibes Christi. Weil der Leib Christi soll ein erbauter Leib Christi sein, sollen ermutigte Leute sein, nicht Leute, die flach liegen unter den Füßen des Satans, sondern der Dienst ist dafür da, dass die Christen aufstehen, ihre Position einnehmen, auf der sie eigentlich gesetzt sind, zur Rechten des Vaters mitsitzen in den himmlischen Welten, ja, in der Autoritätsposition. Deshalb gibt es Dienste und diese Dienste, das ist wiederum ein Punkt, wenn sie nicht da sind, dann soll man beten drum, weil die Gemeinden brauchen das eigentlich. Da ist noch ein Mangel da und diesen Mangel soll der Heilige Geist auffüllen. Das ist ein Gebetsanliegen, das ich jetzt einfach an euch weitergebe. Dann haben wir im Neuen Bund zu jeder Zeit Zutritt zum himmlischen Gnadenthron. Wir können mit Gebet und mit Bitten zum Vater kommen, mit der Gewissheit, dass er uns hört und dass er uns erhört. Wir können mit der Gewissheit, dass wir mit ihm kommunizieren können. Und das Einzige ist, Gott ist dein Vater und er erhört deine Gebete. Da gibt es ganz viele Bibelstellen als Beweis. Habe ich jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber die könnt ihr auf der Homepage schon mal anhören. Da habe ich ein kleines Hörbuch drauf gesprochen mit den ganzen Gebetsbibelstellen. Aber hier eine, dass man im Hebräer 4,16 steht, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Eine weitere Sache, die uns geschenkt ist, ist das Erbe von Abraham. Und Abraham hatte Gottes Segen. Und Abraham hatte diesen Segen an seine Nachkommen weitervererbt. Und wir sind mit Christus diese Nachkommenschaft und haben diesen Segen geerbt. Dann Christus in uns, heißt es in der Schrift, die Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns, das ist also eine markante Aussage und so eine wichtige Sache, weil die meisten sehen Jesus irgendwo im Himmel und weit weg und genau das weiß man nicht. Und in Wirklichkeit ist er durch den Geist wieder in uns gekommen. Er hat Söhne und Töchter mit dem Geist erfüllt, mit dem Geist Christi und führt uns damit zur Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist ganz real geworden, weil er ja in uns ist. Dann hat er uns durch dieses ganze Werk, das er am Kreuz da verbracht hat und im Himmel, er hat uns Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll uns schaden. Hast du das gehört? Nichts soll uns schaden. Warum? Weil wir auf die Feinde treten, weil wir auf der Autoritätsposition sitzen. Und du musst wissen, die Schrift sagt, dass der Satan bereits gerichtet ist. Gerichtet bedeutet verurteilt. Also das Urteil über Satan ist bereits gesprochen. Das Urteil, dass er in den Feuersee geworfen wird in alle Ewigkeit, ist gesprochen. Johannes 16,11 sagt uns, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Satan wird Fürst dieser Welt genannt und er ist bereits gerichtet, er ist bereits verurteilt. Und dieses Urteil ist gefällt worden, an dem Jesus dieses Erlösungswerk vollbrachte. Wie passt es aber jetzt mit folgender Bibelstelle zusammen? 1. Petrus 5,8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das tut er. Deshalb soll man nüchtern sein, überlegen und dem widerstehen. Also er sucht, wen er verschlingen kann. Und das lassen wir nicht zu, wenn wir uns sehen auf der Position des Thrones, auf der Autoritätsposition mit Christus Jesus. Also in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, treiben diese finsteren Mächte noch ihr Unwesen, aber unter unseren Füßen bedeutet unter unserer Autorität. Deshalb müssen wir auch diese Autorität anwenden, um im Sieg des Glaubens zu leben, damit er nicht irgendwelchen Leute verschlingen kann mit seinen ganzen Lügen und Attacken. Lügen, die er verbreitet, denn er ist ja der Vater der Lüge oder Unwahrheiten, die werden oft als wahr angesehen, weil es schon immer so gesagt wurde und sie werden deshalb geglaubt. Und das ist das größte Problem in der Christenheit, es verstopft diesen Segenskanal. Der Segenskanal in den Herzen der Christen. Die Lügen sind seine Waffen. Der Satan hat bloß diese Waffe zu lügen und wieder noch mal zu lügen und noch mehr zu lügen. Das da ist ein Meister und deshalb sollen wir unbedingt die Wahrheiten kennen. Weil die Wahrheiten machen uns frei von den Lügen und das ist wichtig. Und unsere Waffe ist die Verkündigung der Wahrheiten des Evangeliums. Mit diesen Waffen setzen wir frei. Das ist das wahre Wort Gottes und mit diesen Waffen wird Satans Lügengebäude zerstört und das Gebäude der Wahrheiten durch den Heiligen Geist aufgerichtet. Weil der Mensch hat von Gott einen freien Willen erhalten und Gott hält sich an diese Sache. Der Mensch kann dies glauben, kann jenes glauben. Gott zwingt keinem irgendwas auf. Er möchte bloß dies weitergeben. Und der Satan hält sich nicht daran. Das ist der Unterschied. Der Satan will deinen Willen manipulieren. Er will deinen Willen gefangen nehmen für seine Zwecke. So will er Menschen gefangen nehmen, blockieren und verschlingen für seine Zwecke. Und wenn ein Mensch ein Christ einmal so eine Lüge geglaubt hat und die dann weitererzählt, dann macht er sich unweigerlich zum Handlanger Satans und er meint es vielleicht sogar ganz gut. Hat es noch nicht gemerkt, was er da tut. Also ist so wichtig, die Wahrheiten zu kennen und auf den Wahrheiten zu beharren. Denn der Teufel wird immer versuchen, die Unwahrheiten und Lügen unterzujubeln. Also nimm diese Wahrheiten der Erlösung, des Erlösungswerks und meditiere darüber, das heißt glaubend nachdenken, vor dich hinmurmeln vielleicht. Und wenn du das immer wieder tust, fängst du an, diese Wahrheiten in dein Herz hineinzuschreiben. Ja, auf ein Herz kann man schreiben. Ja, das kann man auch in der Bibel mal nachlesen. Also wenn du immer wieder diese Wahrheiten meditierst, darüber nachdenkst, aussprichst, wirst du das in dein Herz hineinschreiben. Und damit überschreibst du die ganzen Zweifel, den Unglauben und die Lügen Satans, die er dir untergejubelt hat. Und wenn du das beständig tust, dann entsteht dort eine Verbindung der Wahrheit mit deinem Glauben, den jeder Mensch hat, weil jeder Mensch hat Glauben. Die Frage ist bloß, ob er der Wahrheit, Gottes Wahrheit glaubt oder irgendeiner anderen Wahrheit oder gar einer Lüge. Und wenn sich das verbindet in deinem Herzen mit der Wahrheit und dein Glaube, dann schafft es Raum für den Heiligen Geist und seine Kraft und seine Herrlichkeit kann immer mehr fließen. Wenn du die Wahrheiten nur im Verstand zu wissen glaubst, dann ist es gut. Aber um die Kraft der Wahrheiten zu entfalten, muss es eine Herzensüberzeugung werden. Vor allem religiöse Lügen sind das Problem. Die haben die Christen von der Herrlichkeit, die ihnen eigentlich zustünde, beraubt. Deshalb muss das alles auf dem Prüfstand, muss ausgelöscht werden, überschrieben werden mit den richtigen Wahrheiten. Also wir sehen mal, in diesem jetzigen Zeitalter müssen wir und können wir die Segnungen Gottes durch Herzensglauben empfangen. Das ist die einzige Bedingung, die wir dabei mit einbringen müssen. Das musst du wissen, weil sonst wirst du nicht entsprechend handeln. Viele Christen meinen halt, ja, wenn Gott was tut, tut er was, und wenn er nichts tut, kann ich auch nichts ändern. Und das ist auch eine ganz, ganz große Lüge, und das entspricht nicht der Bibel. Gott will, dass du deinen Glauben einsetzt und dass du ihm bittest und ihm glaubst, und er wird handeln. Diese Dinge sind Bestandteil dieses neuen Bundes, des Bundes der Herrlichkeit, und es ist uns alles geschenkt. Nur weil du es nicht im Natürlichen sehen kannst oder noch nicht so erlebt hast, heißt es nicht, dass es nicht da ist oder dass es nicht stimmt. Dann hast du auf das, was vor Augen ist, geschaut und nicht auf das, was die Bibel sagt. Und wir müssen beharrlich im Glauben auf dem bestehen, was die Bibel als Wahrheit verkündet, dann wird es nach und nach auch in deinem Leben als Segnung sichtbar werden. Das gilt auch für mich, ja. Das ist nicht, dass jemand meint, bloß weil ich jetzt das lehre, dann geht das alles bei mir automatisch. Ich muss mich genauso an das halten. Mal die Lehrsalbung, die ist da und ich kann das lehren, aber ich muss trotzdem auch dem Feind widerstehen, muss auch den Lügen widerstehen, muss auch in mein Herz hineinschreiben. Es ist, hat jeder denselben Kampf zu kämpfen. Und wenn wir siegreich werden oder sein wollen, dann müssen wir dementsprechend handeln und denken und reden. Und dann werden wir auch die entsprechenden Ergebnisse sehen. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es ein bisschen schwerer, manchmal geht es scheibchenweise vorwärts, manchmal meint man, es geht sogar rückwärts, aber es ist meistens eine Lüge. Es ist bloß in der Kampfsituation, und da will ich der Teufel oft einmal überzeugen, dass das alles sowieso nichts bringt. Schau doch hierhin und schau doch dahin und überhaupt. Das sind alles seine Lügenspielchen. Glaub sie nicht, der Herr bringt dich vorwärts, ein Stück nach dem anderen. Die Wahrheiten des neuen Bundes in die Tat umzusetzen, bedeutet derzeit Kampf, das müssen wir wissen, dass wir es da richtig einsortieren, verstehen können, aber nach dem errungenen Sieg wird auch wieder Freude und Freiheit hervorkommen. Dieses Zeitalter des Heiligen Geistes ist aber erst die Anzahlung, es kommt noch mehr. Ihr dürft euch freuen, es kommt noch mehr. Es kommt noch ein nächstes Zeitalter, und da wird es nun alles viel besser sein als jetzt. Es ist jetzt schon gut mit Jesus, aber es wird noch viel besser sein. Die leibliche Wiederkunft Jesu wird dieses neue Zeitalter, das vor uns steht, einleiten. Ja, es heißt in der Apostelgeschichte 3,21, denn Jesus muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also jetzt hat ihn der Himmel aufgenommen bis zum nächsten Zeitalter, wo er wiederkommt und alle Dinge wiederherstellen wird. Die Schöpfung seufzt. Die Schöpfung ist noch unter, ja, wie heißt es, der Verweslichkeit. Also es ist noch tot. Aber das wird sich alles aufhören. Wenn Jesus kommt, wird er die Menschen umgestalten, verherrlichen. Die Entschlafenen werden auferstehen, einen neuen Leib bekommen, einen Herrlichkeitsleib, wie ihn Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Die Offenbarung seiner vollen Herrlichkeit wird dann kommen. Also momentan steht sie noch aus. Momentan müssen wir nur unseren Glauben mächtig einsetzen. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil dann ist er selber mit seiner ganzen Herrlichkeit auf der Erde, wie die Verheißung ist, dass die Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser das Meer erfüllt. Und wenn du mal wieder am Strand stehst, dann denk darüber nach, wie viel Wasser das ganze Meer erfüllt. Genauso wird die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen. Und dann gibt es keinen Teufel und keinen Dämon oder kein Unglück und keine Schwachheit und kein irgendwas, sondern es gibt einfach nur Herrlichkeit, und das Ganze ist wieder in voller Harmonie. Himmel und Erde ist wieder verbunden. Das ist das nächste Zeitalter, das wir erwarten. Also nicht, dass jemand meint, wir erwarten nicht so unbedingt den Antichristen. Nein, wir erwarten den Christus, aber nicht mehr als Mensch, als Baby in einer Futterkrippe, sondern wir erwarten Jesus als König, als Mensch und König und Gott in allem seiner Herrlichkeit, wie er ist. Das erwarten wir, und es wird auch kommen. Kolosser 3,4 sagt uns, wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wow! In diesem kommenden Zeitalter werden wir mit ihm auch offenbar, wer wir wirklich sind. Jetzt könnte man es anzweifeln, dass wir herrliche Söhne und Töchter Gottes sind, weil wir oft einmal schwach sind und oft einmal nicht so perfekt und oft einmal krank und sonst was. Aber dann werden wir geoffenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Umgestaltet, verwandelt, vollkommen wiederhergestellt. Das Verwesliche heißt, es muss Unverweslichkeit anziehen. Unsere Leiber werden nicht mehr sterben. Wir werden ewig leben in dieser Herrlichkeit. Und dann heißt es sogar, 1. Korinther 6, 2, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr denn nicht würdig, über die geringeren Dinge zu richten? Also die haben dort Rechtsstreitigkeiten gehabt und haben dann weltliche Gerichte dazu gebraucht. Und da war der Paulus so ein bisschen frustriert und sagt, ja, wie habt ihr es denn? Könnt ihr nicht einmal untereinander einig werden und die Dinge in Ordnung bringen und braucht jetzt da weltliche Richter? Und ihr solltet dann irgendwann einmal als Heilige die Welt richten. Oje, oje, so ungefähr hat es ausgedrückt. Aber wir werden es tun, wir werden die Welt richten, wir werden die Welt regieren, weil dieses Richten bedeutet auch regieren. Wir werden mit Jesus zusammen die Welt richten. Wie das konkret aussieht, das werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall steuern wir darauf zu und du darfst dich freuen. Du und ich, wir sind dabei. Und wir sind dann in dieser großen Herrlichkeit offenbar. Ja, wir werden tanzen, heißt es in meinem Lied, auf goldenen Straßen mit Jesus zusammen. Wir werden zusammen das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Und wenn wir uns das wieder vor Augen malen, dann werden wir die Betrübnisse in diesem Zeitalter viel leichter wegstecken. Also wir haben eine Riesenhoffnung vor uns und wir kommen dieser Zeit jeden Tag einen Tag näher. Das ist auch eine gute Hoffnung. Die ersten Christen, Paulus und Co., waren auch der Meinung, es wird jetzt gleich sein. War wohl nicht so. Es sind 2000 Jahre vergangen. Warum und wieso und weshalb, kann ich nicht sagen. Aber wir wissen, es steht fest, die Verheißung steht fest, dass er wiederkommen wird und dass wir mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Vielleicht heute noch, vielleicht morgen, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in 10 Jahren, ich weiß es nicht. Der Herr hat seinen Plan und wenn die Posaune posaunt, heißt es, dann wird es geschehen in einem Nu. Und da gibt es dann kein, oh, jetzt muss ich noch schnell, sondern es wird in einem Augenblick geschehen. Fast unglaublich, aber es ist so, bei Gott sind alle Dinge möglich. Aber wieder zurück, jetzt sind wir in dem neuen Bund und dieser Bund ist in seinem Blut bereits geschlossen. Und wegen diesem Bund ist ein Ja und Amen geschehen. Wenn du Verheißung für dich gefunden hast, dann geh mit dieser Verheißung zu deinem Papa, geh hin vor den Gnadenthron und sag, Papa, ich glaube dem, ich glaube auch, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, damit das alles erfüllt hat, dass es ausreichend war für meine Sache. Und darum bitte ich dich jetzt, mir dieses und jenes zu tun oder zu geben oder zu bewerkstelligen. Ganz einfach auf du und du. Du brauchst nicht einen Kopfstand machen beim Gebet. Du brauchst nicht in Hochdeutsch beten. Du brauchst auch nicht Englisch beten oder sonst was. So kannst du natürlich. Du darfst es machen, wie du willst. Aber der Herr versteht alles. Er versteht eigentlich das, was du im Herzen sprichst, das versteht er. Die frommen Worte, das ist wahrscheinlich die Sprache, die er gar nicht gut versteht. Aber die Herzenssprache, die versteht der Herr. Die kommt an. Weil wenn im Herzen was anderes steckt, was du im Mund plapperst, dann fällt es sofort auf im Himmel. Aube, so ungefähr, wieder ein Heuchler. Also sei kein Heuchler, sondern sei einfach ehrlich. Begründe das Ganze mit der Schrift, mit den Wahrheiten. Und du wirst Erhörung finden, du wirst Gnade zur rechtzeitigen Hilfe finden. Der Herr ist nicht ferne, er ist nahe und er ist für dich. Und er liebt dich mehr als jeder andere Mensch oder jeder sonstige, keine Ahnung wer. Der Herr liebt dich am allermeisten. Gut. Auf jeden Fall, Gott ist gut. Das ist ein schöner Name für unseren Verein. Das klingt nicht so komisch religiös und es ist absolute Wahrheit. Gott ist gut und das wollen wir uns auch, oder haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Das ist die Wahrheit schlechthin. Und er ist so gut, dass er seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat. Und dieser Sohn ist so gut, dass er das alles ertragen hat und dass er dieses alles durchgezogen hat bis zum letzten Punkt. Und weil er so gut war, deshalb hat er diesen Platz auf dem Thron bekommen. Weil er das getan hat. Hätte er es nicht getan, hätte er auch den Platz am Thron nicht bekommen. Und du, genau du, sitzt mit ihm. Da muss man nachdenken drüber. Das muss man sich erst einmal immer wieder so richtig reinschreiben, reingravieren ins Herz. Das hebt deinen Glauben ungemein. Und das hebt dann auch wieder deine Autorität an. Und dann wirst du siegreich sein. Und ich glaube, wenn wir immer mehr das sehen können, was dort passiert ist und das in unserem Herzen sich verankert, da werden so viele Segnungen reindrücken in dein Leben, wo du sagst, hey, was kommt der Segen daher? Ich habe nicht einmal gebeten drum. Der kommt einfach, der Segen. Wenn der Kanal offen ist, wenn die Fenster, die Schleusen des Himmels sich dadurch öffnen, dann gibt es nichts anderes mehr als wie Segen. Und das haut dem Satan den Boden unter den Füßen weg. Heißt es doch, er wird in Angst und Schrecken fliehen, wenn wir ihm widerstehen. Hat immer jemand sich die Mühe gemacht, was fliehen heißt? Das heißt, in Angst und Schrecken davonlaufen. Steht im Lexikon wahrscheinlich. Fliehen heißt, in Angst und Schrecken davonlaufen. Also nicht wir, sondern der Satan und die Dämonen in Angst und Schrecken versetzen.